Vielen Dank, Professor Mitchell, für die sehr freundliche Einführung. Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf, als jemand, der gewissermaßen in dieser Gesamtschule noch die unterste Klasse besucht. Frühes Christentum in Galatien nach Inschriften aus dem südlichen Heimatnahhochland. Eine zusammenhängende Geschichte des frühen Christentums in Galatien lässt sich nicht schreiben. Die Unsicherheiten beginnen bekanntlich mit der Frage, ob hier eigentlich die Adressaten des Galaterbriefs des Apostels Paulus zu suchen sind, und sie setzen sich fort in der lückenhaften Quellenlage für die folgenden Jahrhunderte. Neben den wenigen Erwähnungen bei Kirchenvätern, den Teilnehmerlisten von Bischofssynoden und einigen wenigen Heiligenlegenden sind die ca. 430 christlichen Inschriften eine sehr wichtige Quelle. Ein großer Teil der christlichen Inschriften Galatiens stammt aus dem 5. bis 6. Jahrhundert. Sucht man nach älteren Zeugnissen für das Christentum in der Region, wird man vor allem im Westen und im Südwesten der Region fündig. Dort gibt es Inschriften, die Hinweise sogar auf ein vorkonstantinisches Christentum geben können. Daher möchte ich mich heute auf Inschriften aus dem Südwesten konzentrieren. Dabei werde ich zunächst einige eher allgemeine Worte zu den christlichen Inschriften aus dieser Gegend sagen. Anschließend möchte ich einen der Texte im Detail vorstellen. Und den Abschluss soll ein kurzes Fazit in Form einiger Gedanken zu Identität und Autorität in diesen Inschriften bilden. Die Inschriften stammen aus einem Gebiet, das sich heute im Süden des Verwaltungsbezirks Ankara befindet und auch in der römischen Kaiserzeit zum Territorium der Stadt Ankyra gehörte. Genauer handelt es sich um einen Landstrich, der sich ca. 60 bis 100 Kilometer südwestlich von der Polis erstreckte und im Süden an das Territorium der lykaonischen Stadt Laodikeia Katakekaumene grenzte. Wo genau die Grenze zu Lykaonien verlief, ist nicht völlig klar. In jedem Fall gab es wohl eine kulturelle Kontinuität zu Nordlykaonien, die auch für die Ausbreitung des Christentums nicht unwichtig gewesen sein dürfte, denn ähnlicherweise ist der Einfluss Phrygiens im Westen zu spüren. Geografisch umfasst das Gebiet die südliche Hälfte des Heimatnahhochlands und geht im Süden in das Tuskelü-Becken über, also das Becken, wo dieser Salzsee da hinten dazugehört. Diese sehr ländliche Region war durch Ackerbau und Viehwirtschaft und in römischer Zeit zudem, wie das gesamte Gebiet zwischen Ankyra und Laodicea, durch Landgüter geprägt. Die maßgebliche Edition der Inschriften Galatiens, der zweite Band des Regional Epigraphic Catalogues of Asia Minor von Stephen Mitchell, kurz RECAM II von 1982, führt für den untersuchten Raum insgesamt 152 Inschriften aus 38 verschiedenen Fundorten, also 38 verschiedenen modernen türkischen Dörfern an. Unter diesen Inschriften gibt es etwa 30, die Hinweise auf einen christlichen Kontext aufweisen. Diese Hinweise sind mehr oder weniger eindeutig. Während Kreuze an Anfang und Ende der Inschrift und christliche Amtsbezeichnungen natürlich ein relativ sicheres Indiz darstellen, sind beispielsweise typisch christliche Namen kein eindeutiger Beweis dafür, dass es sich bei den Personen um Christinnen und Christen gehandelt haben muss. Die meisten der Inschriften stammen vermutlich aus dem 3. und 4. Jahrhundert. Auf immerhin 10 findet sich das Aurelia-Gentiliz, das in der Regel auf eine Datierung von vor 350 hinweist. Die Inschriften befinden sich zum größten Teil auf Kalkstein- oder Marmorstelen. Am Rand sind sie oft mit abstrakten Mustern verziert. Im Giebel bzw. in einem Feld über der Inschrift tragen sie manchmal Rosetten, in einigen Fällen Reliefs, die ein wenig an Fische erinnern, oder bei eher später anzusetzenden Steinen dann auch ein Malteserkreuz im Kreis. Damit zeigt sich bei den christlichen Grabsteinen eine Tendenz zu eher unfigürlichen und schlicht gehaltenen Darstellungen, die sich von paganen Grabmalen mit ihren bildlichen Darstellungen der Verstorbenen abheben. Allerdings lässt sich dieser Eindruck nicht generalisieren. Während eher schlichte Grabmale ohne figürliche Darstellung auch unter den wahrscheinlich nicht christlichen Monumenten vertreten sind, gibt es umgekehrt mindestens eine relativ eindeutig christliche Inschrift auf einem Stein mit zwei Figuren im Giebel. Nämlich diese hier. Da sieht man eine weibliche und eine männliche Figur. Diese Inschrift aus dem Dorf Soluja, die ein Aurelius Apollonides für seine Frau Severa setzte, beinhaltet eine Formel zum Schutz des Grabes, die vermutlich auf einen christlichen Kontext verweist. Da steht nämlich, wenn ihr aber einer ein Unrecht tut, wird er sich verantworten vor dem Gott, also Exi Prostanzeon hier, der das Urteil fällt über Gerechte und Ungerechte. Vom Formular her unterscheiden sich die christlichen Grabinschriften nicht von den übrigen Inschriften. Die vorherrschende Form gibt den oder die Personen, die die Inschrift gesetzt haben, im Nominativ, also hier Aurelius Apollonides, manchmal mit dem Patronym, gefolgt von der oder den bestatteten Personen im Dativ, also hier seine Frau Severa, und der Formel Anestesa bzw. Anestesen Nemes Charin. Die Formel Ensade Kataketai, die sich in anderen Gegenden Galatiens wohl spätestens mit dem 5. Jahrhundert auf christlichen Inschriften durchsetzte, findet sich hier fast nicht. Das ist insofern auffällig, als sich das Bild ändert, sobald man sich im Territorium der Stadt Ankyra etwas weiter nach Norden bewegt. Unter den dort gefundenen christlichen Inschriften, die spärlicher vertreten und alle eher ab dem 5. Jahrhundert zu datieren sind, herrscht diese Formel, also Ensade Kataketai, vor. Dies ist vermutlich in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Inschriften aus dem Süden des Territoriums fast alle früher zu datieren sind und kaum Inschriften aus frühbyzantinischer Zeit zu finden sind. Bei einigen der Steine ist meines Erachtens allerdings eine Datierung ab dem 5. Jahrhundert gerechtfertigt. Wenn dem so ist, dann wurde hier das aus vorchristlicher Zeit übernommene Formular mit Nemes Charin nie durch eine spezifisch christliche Formel ersetzt. Interessant an dieser Formel ist ja, dass sie in den meisten Fällen die familiäre Einbindung des Verstorbenen in den Vordergrund stellt, weil sie einfach grammatikalisch voraussetzt, dass mindestens ein oder eine Angehörige genannt wird. So wurden die Gräber auch in den meisten Fällen von Angehörigen, also von Ehepartnern oder von Kindern für Eltern oder Eltern für Kinder, gesetzt. Allerdings gibt es auch einige Fälle, in denen eventuell kirchliche Amtsträger für andere Kleriker ein Grab errichteten. In den Inschriften werden 14 kirchliche Amtsträger erwähnt, darunter 11 Presbyter, 2 Lektoren und ein Bischof. Es fällt auf, dass nur 3 dieser Steine Kreuze tragen. Dies liegt für die anderen 9 Steine nahe, sie eher ins frühe als ins späte 4. Jahrhundert anzusetzen. Zudem ist die Amtsbezeichnung auf diesen Steinen der einzige Hinweis auf einen christlichen Kontext. Wenn man davon ausgeht, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass ausgerechnet die Kleriker keine Kreuze auf ihren Gräbern angebracht hätten, zu einer Zeit, wo das unter Christen durchaus üblich war, dann kann man davon ausgehen, dass diese Steine eher aus einer Zeit stammen, als die christlichen Zeitgenossen dieser Kleriker gar keine Hinweise auf ihr Christsein auf ihrem Grab hinterlassen haben. Wenn das so wäre, dann könnte man eventuell viele der Gräber der Gemeindeglieder dieser Presbyter nicht identifizieren. Einige der Presbyterinschriften stechen darüber hinaus dadurch hervor, dass den bestatteten Klerikern hier besonders positive Attribute beigelegt werden. Den Presbyter Makedonius beispielsweise preist die Grabinschrift, die ihm sein Nachfolger gesetzt hat, als Ton Aristogalatias, als den besten von Galatien. Und auch die beiden Versinschriften, die für Presbyter gesetzt wurden, weisen auf eine herausgehobene Stellung der beiden Amtsträger hin. Schon allein deshalb, weil Versinschriften hier sehr selten sind. Es gibt in dieser Gegend 5 Inschriften in Versform, davon sind 3 wahrscheinlich christlich, und davon wiederum sind 2 für Presbyter gesetzt worden. Beide werden als Hierois, also als Priester, bezeichnet, was ab dem 3. Jahrhundert auch für christliche Amtsträger durchaus möglich war und hier wohl in erster Linie mit dem Metrum zusammenhängt. Die Inschrift des Sabinos, die sich auf einer Marmorstele, die in Büyükyaji gefunden wurde, befindet, besteht aus 2 Hexametern. Ich lese das nur auf Deutsch. Sabinos, bei weitem der beste Priester des großen Christus, errichtete dieses Grabmal zu Lebzeiten in seinem Heimatland. Mit einer solchen Grabinschrift hob sich Sabinus aller Wahrscheinlichkeit nach von seinen Nachbarn ab. Sie zeugt schon rein inhaltlich von einem gewissen Selbstbewusstsein und vermutlich auch von einem höheren Bildungsgrad. Um eine völlig eigenständige kreative Leistung des Sabinus handelt es sich bei dem Epigramm allerdings nicht. Der Text weist deutliche Parallelen zu einer längeren Grabinschrift aus Nordlykaonien, aus der Gegend von Laodikea Katakekaumene auf. Diese Verwandtschaft zeigt, dass es Kontakte nach und Einflüsse aus Lykaonien gab, wo es ja viele und frühe Belege für christliche Gemeinden gibt. Während die ausführlichen Inschriften für Amtsträger im Gebiet von Laodikea Katakekaumene anscheinend im Kontext der Auseinandersetzung verschiedener asketischer und kirchenpolitischer Gruppierungen stehen, gibt es im Süden Galatiens in den Inschriften allerdings keinen expliziten Anhaltspunkt hierfür. Die Epitheta, die den Personen hier beigelegt werden, beschränken sich darauf, dass es sich um die Besten handelt. Besondere asketische Tugenden, wie bei asketischen Gruppierungen aus Lykaonien, oder geistliche Begabungen, wie bei anderen kirchenpolitischen Parteien, werden hier nicht hervorgehoben und werden auch in den Inschriften nicht genannt. Selbst wenn also aus Lykaonien Impulse des dort vertretenen, buntscheckigen Christentums nach Galatien gelangte, scheinen die Auseinandersetzungen verschiedener Gruppierungen sich hier in dieser ländlichen Gegend im Südwesten Galatiens zumindest nicht auf den Grabinschriften niedergeschlagen zu haben. Wenden wir uns nur noch einer Inschrift im Detail zu. Es handelt sich dabei um einen Text, der einerseits besonders interessante Informationen bietet, andererseits aber auch die Schwierigkeiten der Interpretation von Grabinschriften besonders deutlich werden lässt. Die Inschrift wurde im modernen Dorf Yod Beili gefunden. Sie befindet sich auf einer Kalksteinstele, die im Giebel mit einer sechsblättrigen Rosette geschmückt ist. Antigonos, der Pächter, errichtete das Grab für seine Zöglinge Abekantos und Kyriake zum Gedenken. Ich lebe im Herrn im 272. Jahr. Es handelt sich um eine der wenigen Inschriften, die datiert sind, und zwar auf das 272. Jahr einer Ära, also auf das Jahr der galatischen Ära und damit auf das Jahr 247-48 nach Christus. Auffällig ist, dass gerade in dieser Inschrift, die ja genau in die Zeit fällt, wo man es erwarten würde, keine Aurelianamen genannt werden. Sehr interessant, aber auch sehr interpretationsbedürftig sind die Informationen zum sozialen Status der genannten Personen. Antigonos, der die Inschrift errichtete, nennt sich selbst Mistotes, Pächter. Als solcher war er wahrscheinlich auf einem Landgut tätig, von denen es in dieser Gegend einige gab. Als Pächter hatte er vermutlich einen Teil des Gutes gepachtet, für den er dem Eigentümer bzw. dessen Verwalter gegenüber verantwortlich war. Insofern hatte er eine Mittelstellung zwischen dem Eigentümer, den er Abgaben zu zahlen hatte, und den Kolonen, die das Land bearbeiteten und die wiederum Abgaben und Dienste an ihn zu leisten hatten. In jedem Fall hatte Antigonos als Pächter eine herausgehobene Stellung. Das Grab errichtete er für seine Ziehkinder Sreptoi, Abekantos und Kyriake. Der Begriff Sreptos bezeichnet ein Kind, das nicht von seinen leiblichen Eltern, sondern von Zieheltern aufgezogen wurde. Anatolien gibt es zahlreiche epigraphische Belege für Sreptoi. Aus unserer Gegend gibt es immerhin noch zwei weitere, die aber vermutlich nicht christlich waren. Allerdings wurde dieser Begriff unterschiedslos für Personen in sehr verschiedenen sozialen Lagen verwendet. Er kann sich auf Sklaven beziehen, insbesondere wenn diese als Kinder gekauft und im Hause ihres Herrn großgezogen worden waren, oder im Falle von ausgesetzten Kindern, die gerettet und als Sklaven großgezogen wurden. Es gab aber ebenso freie Sreptoi, meist ebenfalls ausgesetzte Kinder, die aber von ihren Zieheltern an Kindesstatt aufgezogen wurden. Somit lässt sich der rechtliche Status von Abekantos und Kyriake nicht mehr feststellen. Sowohl freie als auch unfreie Sreptoi erscheinen in den Inschriften als Mitglieder der Familie, denen große Wertschätzung entgegengebracht wird. Darüber, ob Antigonos eventuell eine christliche Motivation dafür hatte, die beiden vielleicht als Findelkinder aufzunehmen, kann man nur spekulieren. Ein Beispiel für christliche Fürsorge für verlassene Kinder bietet die Vita des heiligen Clemens von Ancyra, der etwa 30 Jahre nachdem Antigonos diese Inschrift gesetzt hat, also in den 280er Jahren, während einer Hungersnot Waisenkinder gerettet und im christlichen Glauben aufgezogen haben soll. Die bemerkenswerteste Eigenart dieser Inschrift und zugleich der sicherste Indikator für ihren christlichen Kontext ist die Phrase Entor Kyriotson, die sich an das an sich recht konventionelle Formular der Inschrift anschließt. Diese Formulierung erinnert vor allem an paulinische Schriften im Neuen Testament, auch wenn es sich nicht um ein wörtliches Zitat einer Paulusstelle handelt. Die Formulierung En Kyrio oder En Kyrio Jesu, also gewissermaßen ohne den Artikel, wird sowohl in echten Paulusbriefen als auch in einigen Deuteropaulinen recht häufig in verschiedenen Kontexten verwendet. Im Herrn kann bei Paulus fast alles passieren. Paulus und die Glieder seiner Gemeinde arbeiten im Herrn, freuen sich im Herrn, rühmen sich im Herrn oder stehen fest im Herrn. Die im Herrn sind, kann dann auch einfach als Bezeichnung für Gläubige verwendet werden. Noch häufiger wird, wieder sowohl bei Paulus selbst als auch bei den Deuteropaulinen, die Formulierung En Christon oder En Christon Jesu verwendet. So findet sich beispielsweise im Galaterbrief, dessen Adressaten ja eventuell Nachbarn der Autoren dieser Inschriften waren, 6-mal die Formulierung in Christus und nur einmal im Herrn. Beide Formulierungen werden aber meines Erachtens weitgehend synonym verwendet. In theologisch zentralen Aussagen kommt diese Formulierung beispielsweise in der langen Argumentation in Römer 5 bis 8 und speziell in Kapiteln 6 und 8 vor, in der das Leben in Christus, und das es ja hier auch geht, mit ich lebe im Herrn, am breitesten ausgeführt wird. Sie bildet meines Erachtens einen möglichen theologischen Hintergrund der Formulierung in der Grabinschrift. Paulus unterscheidet hier, wenn ich das mal sehr, sehr verkürzt darstellen darf, zwischen dem Herrschaftsbereich der Sünde, der mit dem Tod verbunden ist, und dem Herrschaftsbereich Gottes, der ewiges Leben bietet, und zwar en Christon. So heißt es in Römer 6,23, denn der Sünde sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dann geht es weiter, durch die Taufe wird man mit dem Tod Christi verbunden, und damit von der Herrschaft der Sünde frei und in Christus bzw. durch den Geist Christi zum Leben nach dem Geist befreit. Und so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. In diesem Zusammenhang kann dann Paulus auch beinahe umgekehrt sagen, dass Christus im Glaubenden ist. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Für Paulus findet also die gesamte Existenz des Christen en Christon statt, und zwar nicht nur in diesem Leben, sondern auch über den individuellen Tod hinaus, in der Hoffnung auf die Auferweckung der Toten. Eventuell lässt sich auch die Grabinschrift für Abekantos und Kyriake vor dem Hintergrund dieser speziellen Dialektik von Leben und Tod lesen. Vielleicht ist es dann auch kein Zufall, dass die Formulierung Entor Kyriotson in gewisser Weise an die weit verbreitete Sitte erinnert, auf Grabinschriften, beispielsweise durch das Partizip Zorn, deutlich zu machen, dass eine Person, die ein Grab meist für sich selbst errichtet hat, dies noch zu Lebzeiten getan hat, so wie wir es bei Sabinus schon gesehen haben. Ist zumindest nicht ausgeschlossen, wenn auch zugegebenermaßen spekulativ, dass Antigonos oder die Person, die die Inschrift entworfen hat, einer solchen Anspielung zum Ausdruck bringen wollte, dass ein Grab, das für einen Christen oder eine Christin errichtet wird, gewisserweise immer zu dessen Lebzeiten errichtet wird, weil ja das Leben im Herrn mit dem individuellen Tod nicht endet. Im Hinblick auf die Themen unserer Tagung, und damit komme ich zum Schluss, Identität und Autorität, möchte ich nun zu einigen abschließenden Überlegungen kommen. Die christlichen Inschriften aus dem Südwesten Galatiens stechen auf den ersten Blick nicht besonders unter den Inschriften der Region hervor. Besondere Bekenntnisse zum Christentum sind eher die Ausnahme. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet allerdings, wie eben gesehen, der Pächter Antigonos. Eine andere Form des Bekenntnisses stellen natürlich die Kreuze dar, die hier wie auch in anderen Regionen vermutlich ab einem bestimmten Zeitpunkt im 4. Jahrhundert auf den Steinen auftauchen. Dieses Symbol christlicher Identität tritt aber einfach zu dem vorherrschenden Inschriftenformular hinzu, ohne dass dieses verändert würde. Die relativ große Zahl an Belegen für Amtsträger, vor allem für Presbyter, legt nahe, dass es in dieser Gegend an vielen Orten christliche Gemeinden gab, auch wenn eventuell viele Gemeindeglieder für uns unerkannt bleiben. Diese Amtsträger werden auf den Inschriften über ihr Amt identifiziert. Auch die Form der Inschriften zeigt zum Teil ihre herausgehobene Stellung und lässt sie als besondere Autoritäten erscheinen. Antigonos unterstellt sich und seine Ziehkinder allerdings einer noch höheren Autorität, nämlich direkt dem Herrn. Er tut dies mit einer an Paulus erinnernden Formulierung, allerdings nicht mit einem wörtlichen Zitat oder der namentlichen Erwähnung des Apostels. Die Formulierung legt einen gewissen Einfluss paulinischer Theologie nahe. Ob Antigonos damit aber die theologische Autorität des Paulus ins Spiel bringen wollte, muss wohl offen bleiben. Vielen Dank.
Vielen Dank für die